بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بيجن من نام الله زيجن هاي المهات شكايت نزل بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مش بتسوق لس كان قط قبل أصل الله، مش بتسوق لس محمد الله سلينا ونزين جزمت اسم. Wie bereits angekündigt hatten wir in einer Umfrage eine Umfrage gemacht, und die meisten Geschwister fanden diese Idee gut, dass man gemeinsam Bücher liest, und diesen Wunsch wollten wir dann heute inshallah ta'ala entgegenkommen und haben erst einmal entschieden, dass wir beginnen, dass eines der ersten Bücher oder eines der ersten Bücher von Darul Kitab zu lesen gemeinsam. Und zwar ist das Fiqh Band 1, Reinigung. Und ich werde direkt aus der neuesten Auflage lesen. Und für diejenigen, die sie nicht haben, sie können einfach zuhören. Der Unterricht ist angesetzt für 30 Minuten, inshallah ta'ala. Und dann gucken wir, inshallah ta'ala, wie die Resonanz ist, ob das so beibehalten werden kann. Wir beginnen direkt mit dem Vorwort. Und im Vorwort werden sich viele Fragen klären, die ich mir jetzt erspare und die wir inshallah ta'ala nach dem Lesen des Vorworts auch dann direkt beantwortet werden sein. Der Autor sagte, Vorwort der ersten Auflage: Mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, beginne ich, seinen Segen und seine Hilfe ersuchend zu schreiben. Allah lobpreisgebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dank sei ihm. Wir lobpreisen ihn als den einzig wahren Gott. Möge unser Leben für ihn geopfert werden. Er hat uns zum Islam geleitet. Wir danken ihm für diese und jede andere Gunsterweisung, ganz gleich, ob wir uns ihrer bewusst sind oder nicht. Allah lobpreisgebührt ihm dafür, dass er uns gelehrt hat, wovon wir keine Kenntnis hatten. Allahs Segen und Heil seien auf seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dem Überbringer froher Botschaft und Warnung. Zum ersten Mal gibt es nun eine Reihe von Büchern in deutscher Sprache, die sich auf eine Art und Weise mit der Wissenschaft Fiqh beschäftigen, wie es die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen getan haben. Auch dem deutschsprachigen Muslim wurde damit die Tür geöffnet, nicht nur seine gottesdienstlichen Handlungen zu erlernen, sondern auch die entsprechenden Beweise aus Koran und Sunna einzusehen und zu verstehen, damit er weiß, warum er sich auf diese und nicht auf eine andere Weise niederwirft, damit er weiß, warum er wann bei der Pilgerfahrt wo zu sein hat und so weiter. Gemeint ist natürlich mit der Art und Weise, sich mit Fiqh zu beschäftigen, auf die gleiche Art und Weise wie die vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, dass man dies eben mit Beweisen macht, soweit einem das natürlich möglich ist. Und wir sind jetzt hier unter uns Geschwistern, die wir versuchen, unsere Religion mit Beweisen zu lernen. Lernt der Gläubige seine Religion immer mit Beweisen, ist er gefestigter, als wenn er nur nachahmt. Dabei schließt das eine das andere nicht aus. Wer im Wissen um das Warum nachahmt, ist gefestigter als jemand, der ohne Kenntnis imitiert. Also wenn ich das mache, was mein Lehrer mir sagt, dann ist das gut. Aber wenn ich auch noch weiß, welcher Hadith oder welche Ayah oder welcher andere Beweis dem zugrunde liegt, ist das natürlich noch besser. Und ich weise extra darauf hin, dass mit Beweisen nicht nur der Koran und die Sunna des Propheten gemeint sind, sondern alle gültigen Beweise, die Ulama als Beweise anführen, wenn es um religiöse Angelegenheiten geht, wie zum Beispiel auch Ijma', wie der Qiyas und so weiter und so fort. Dabei schließt es ein, wer einen Gottesdienst verrichtet und sich gleichzeitig den entsprechenden Beleg dafür bewusst macht, ist konzentrierter und demütiger. Im vorliegenden Werk werden zu vielen Themen mehrere Ansichten, die unter den Gelehrten vertreten werden, erwähnt. Dies hat einen großen Nutzen. Zum Beispiel, bevor ich anfange, diesen Nutzen zu erwähnen, manche Leute fragen, das Buch, gemäß welcher Rechtsschule ist es geschrieben worden, und so weiter und so fort. Das ist jetzt die Möglichkeit, sich zu konzentrieren und zu schauen, was der Autor, Gott bewahre ihn, sagt und welche Ansichten er erwähnt und für welche Ansichten er meistens plädiert. Und dann kann man schon sehen, inshallah, in welche Richtung das Ganze geht. Aber ohne jetzt die Spannung zu sehr aufzubauen. Es ist ein Buch, das geschrieben worden ist, wie wir gleich noch sehen werden, übertragen worden ist aus einer Reihe von Unterrichten vom ehrenwerten Gelehrten Dr. Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti. Und dieses Buch widerspiegelt das, was der Sheikh gesagt hat. Insofern sind das, kann man sagen, seine Ansichten, sofern ich keinen Fehler bei der Übertragung gemacht habe. Und es ist kein Buch, das sich nur an einer bestimmten Rechtsschule orientiert, wie wir sehen werden, bi'idhnillahi azza wa jal. Aber so lernt man die Religion. Also man lernt die Religion, indem man sich einen Lehrer nimmt, für den man am meisten vertraut in der jeweiligen Wissenschaft und lernt von ihm direkt, ob er sich da jetzt. Hauptsache, man lernt es mit Beweisen. Das ist das Entscheidende. Man lernt seine Religion mit Dingen, die Hand und Fuß haben. Ob das jetzt gemäß einer bestimmten Rechtsschule ist oder ob das eine Mischung aus verschiedenen Rechtsschulen sind, war das alles unproblematisch, insofern man ja, weiß, was man tut. Ja, im folgenden Werk werden zu vielen Themen mehrere Ansichten, die unter den Gelehrten vertreten werden, erwähnt. Dies hat einen großen Nutzen, zum Beispiel. Man lernt die Ansichten anderer Gelehrter kennen und weiß, dass sie sich ebenfalls auf Beweise stützen. Dies führt zu gegenseitigem Respekt und Wertschätzung. Außerdem werden dadurch Vorteile aus dem Weg geräumt, die das Miteinander unter Muslimen beeinträchtigen können, wenn man beispielsweise auf Glaubensgeschwister trifft, die das eine oder andere in ihrem Gottesdienst anders machen. Also man kann einfach nur lernen über das, was gemäß dem Gelehrten die richtigere Ansicht ist, die der Wahrheit am ehesten entspricht. Aber das kann manchmal den Eindruck erwecken, dass die anderen Ansichten falsch sind und dass die anderen Ansichten jeglicher Grundlage entbehren. Und sogar manche Leute denken, dass die Ansichten sogar Neuerungen in der Religion sind. Und damit dies nicht passiert, lernt man auf der einen Seite das kennen, was man tun soll. Aber der Gelehrte sagt ja auch gleichzeitig: Pass auf, das, was ich sage, ist verknüpft mit dem Beweis so und so und dem Beweis so und so und dem Beweis so und so. Und sollte ich eines Tages der Überzeugung sein, dass die Ansichten der anderen Gelehrten stärker sind, dann werde ich meine Meinung auch wechseln. Ja, weil das ist die Sache. Wir lernen die Religion, die Ansichten mit den Beweisen. Warum? Weil die Ansichten sind so viel wert wie die Beweise, die diese Ansichten unterstützen. Also ein Vorteil, wenn ich in eine Moschee reingehe, sehe ich, dass dort Menschen das nicht immer alles so genau machen wie ich selbst. Aber ich weiß dann, warum sie das machen und dass sie genauso wie ich selbst versuchen, der Wahrheit zu folgen. Und dadurch entschuldigt man sich gegenseitig. Man entschuldigt sich gegenseitig und erkennt sich auch gegenseitig an und respektiert sich. Zweitens ist man selbst von einer Ansicht überzeugt, festigt sich diese Überzeugung, wenn man auch die Antworten auf die Belege anderer Ansichten kennt. Zum vorliegenden Werk sei angemerkt, dass ich mich nicht mit Taten anderer schmücken möchte. Ich habe versucht, stets die Ansichten des edlen Gelehrten Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti, Allah beschütze ihn, wiederzugeben. Hätte ich nicht Angst, ihm etwas zuzuschreiben, was er nicht gesagt hat, und hätte ich nicht die eine oder andere Anmerkung, die nicht der Rede wert ist, hinzugefügt, hätte ich nur seinen Namen auf das Buch gesetzt, doch dieser Verantwortung möchte ich mich entziehen und deshalb übernehme ich sie komplett und Allah allein weiß, wie er die Belohnung aufteilt, um die ich ihn für uns beide bitte. Grundsätzlich sind nur die Quellenangaben von mir. Also wir haben hier einen Haupttext und dann haben wir immer Fußnoten unten unter dem Haupttext. Die Fußnoten sind grundsätzlich von mir und der Haupttext ist inhaltlich vom ehrenwerten Gelehrten, allerdings natürlich von mir formuliert. Und dabei kann man natürlich Fehler machen, Sachen auch falsch verstehen und ähnliches. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er verzeiht, was man falsch gemacht hat. Und Fehler kann man inshallah ta'ala immer wieder korrigieren. Wie man als Leser schnell erfahren wird, haben die Gelehrten zu vielen Angelegenheiten unterschiedliche Ansichten. Damit man aber einer klaren Linie folgt, empfehle ich dringend, sich grundsätzlich an die Ansicht des ehrenwerten Gelehrten Ash-Shanqiti zu halten, auch wenn nicht immer klar und deutlich zu erkennen ist, warum seine Ansicht die richtigere sein soll. Also müssen wir uns bewusst machen, wenn wir hier das Buch lesen, werden wir unter uns Leute finden, für die dieses Buch viel zu anspruchsvoll ist. Und wir werden Leute finden, für die das Buch zu einfach ist. Sie möchten gerne was tiefergründigeres lernen. Und hier müssen wir einfach den Geschwistern sagen, die das zu anspruchsvoll finden. Das heißt, mit anspruchsvoll ist hier gemeint, dass sie nicht immer die Beweislage nachvollziehen können. Ja? Das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil wichtig ist, dass du das so machst, wie der Sheikh es gesagt hat. Aber warum ist nicht so schlimm, dass man es am Anfang nicht versteht. Viele Dinge klären sich im Laufe der Zeit und nicht nur Anfang an, indem man lernt, mit den Begrifflichkeiten umzugehen, indem man Beweisführungen, die nicht an der einen Stelle erwähnt worden sind, aber an anderer Stelle dafür erwähnt worden sind, dadurch klärt sich so etwas auf. Deswegen macht es auch sehr viel Sinn, dass man solch ein Buch nicht nur einmal liest, sondern mehrmals liest, weil eben, wie gesagt, es sein kann, dass manche Dinge, die am Anfang erwähnt sind, nicht klar sind, sich aber am Ende klären würden, wenn man es nochmal dann liest. Wie zum Beispiel bestimmte Regeln, bestimmte Hadithe, die vielleicht erst auf Seite 200 vorkommen, die man aber vielleicht vorher auch schon hätte gebrauchen können und so weiter und so fort. Tayyib, weil meine Aufgabe war es nur, das zu übertragen, was der ehrenwerte Gelehrte gesagt hat. Und wenn er an manchen Stellen gesagt hat, die und die Ansicht ist die richtigere Ansicht und das begründet hat, habe ich versucht, diese Begründung wiederzugeben. Aber wenn er die Ansicht erwähnt hat, ohne sie zu begründen, dann ist es nicht meine Aufgabe, seine Ansichten zu untermauern in seinem Werk sozusagen, in dem, was er sagt. Weil das ist ja praktisch, wie als hätte er es geschrieben, als hätte. Und ansonsten, wenn jemand etwas erfragen will, kann man ja inshallah ta'ala im Anschluss des Unterrichts vielleicht auf eine andere Sache eingehen. Ebenso sei darauf hingewiesen, dass die Auflistung der unterschiedlichen Ansichten der Gelehrten zu einem Thema nicht immer Anspruch auf Vollständigkeit haben. Es kann also durchaus sein, dass es zu manchen Themen mehr als die erwähnten Ansichten gibt, die allerdings ausgelassen wurden, entweder um den Rahmen nicht zu sprengen oder weil es sich um sehr schwache Ansichten handelt. Also wenn wir zum Beispiel irgendwo hören, das und das und das, die Gelehrten sind unterschiedliche Ansichten darüber, ob man das machen muss. Manche sagen, es ist die erste Gruppe Gelehrte, die Hanafiyah sagen zum Beispiel, es ist Wajib. Die Shafi'iyah sagen so. Diese Aufzählung muss kein Anspruch auf Vollständigkeit sein, sondern das sind vielleicht die bekanntesten Ansichten, die wichtigsten Ansichten. Aber wenn man recherchiert, wird man vielleicht noch mehr Ansichten als diese finden. Das heißt, sollte jemand dann eine Ansicht vertreten, die nicht erscheint unter den Aufgelisteten, dann hat er nicht unbedingt etwas, eine Ansicht vertreten, die vor ihm noch kein Mensch und kein Djinn vertreten hat. Sondern das ist, sei hier eben noch einmal betont. Folgenden Ratschlag möchte ich nicht unerwähnt lassen. Lieber Leser, du wirst außer dem Koran und der Sunna kein Werk finden, mit dem du von A bis Z einverstanden bist. Gerade im Fiqh, wo es zu manchen Themen viele Meinungen gibt, kann man nicht immer gleicher Ansicht sein, denn Allah hat uns alle unterschiedlich ausgerüstet. Deshalb empfehle ich dir beim Lernen des Fiqh ein solches Buch als Grundlage zu verwenden und die Bevorzugung bestimmter Ansichten demjenigen Gelehrten zu überlassen, dem du vertraust. Du kannst dieses Buch in einem Unterricht verwenden und beispielsweise an den Rand schreiben, was dein Lehrer anders sieht. Dadurch hast du unter anderem folgenden Nutzen. Du ersparst dir erstens das aufzuschreiben, was sowieso im Buch steht, zweitens die Hadithe auf Arabisch nachzuschlagen, drittens die Hadithe zu übersetzen, viertens die Authentizität der Hadithe zu überprüfen. Also, wenn du einen Lehrer hast, der dir den Fiqh beibringen kann, kannst du dieses Buch ebenfalls als Grundlage verwenden und das Kommentieren deinem ehrenwerten Lehrer überlassen. Tayyib, zu guter Letzt noch zwei Begriffe. Wenn von der Mehrheit der Gelehrten die Rede ist oder von den meisten Gelehrten, auf Arabisch Jumhur, dann ist damit gemeint, dass drei von vier Madhab eine Ansicht vertreten. Madhab sind die Rechtsschule. Die Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya und Hanbaliya. Also wenn wir von der Mehrheit sprechen, dann sind es drei von vier. Diese bilden die Mehrheit im Gegensatz zu der einen, je nachdem welcher es ist. Sehr oft findet man, dass die Mehrheit bildet die Shafi'iya, Malikiya und Hanbaliya und die Hanafiya ist dann diese eine, die andere Ansicht vertritt. Die Mehrheit kann aber auch bedeuten, dass jeweils zwei Madhab eine Ansicht vertreten. Also eigentlich haben wir zwei Madhab, die einen sagen, zwei die das andere sagen. Wobei die meisten Gelehrten eines Madhab mit den anderen beiden übereinstimmen. Denn nicht immer folgen die Gelehrten eines Madhab der Ansicht ihres Imam. Das ist auch eine riesige Problematik oder gar nicht so einfach zu sagen, zum Beispiel, was ist denn die Ansicht der Hanafiya in der Angelegenheit so und so? Wenn du dann verschiedene Imame in der Hanafiya hast, die unterschiedliche Ansichten vertreten, was gilt jetzt dann sozusagen offiziell als die Al-Muftabihi, sagt man auf Arabisch, heißt das gemäß dem die Fatwa gemäß der hanafitischen Rechtsschule danach ausgestellt wird, wenn Al-Qadi Abu Yusuf eine Ansicht vertritt, die Abu Hanifa nicht vertritt, rahimahullah ta'ala. Das ist ein Thema, das ist für die oder Aufgabe der Gelehrten innerhalb des Madhab, diese Sachen zu abzuwägen und zu entscheiden. Wenn der Imam selbst mehrere Ansichten vertreten hat, Imam Malik mehr als eine Ansicht zu einem Thema hat, das wird dann nicht immer einfach, dass auch eine ganze Rechtsschule zuzuschreiben. Deswegen findet man auch in den Fußnoten manchmal, dass dort steht die Malikiya und manchmal steht Imam Malik. Und da soll auch unterschieden werden. Wenn wir sagen Malikiya, heißt nicht unbedingt Imam Malik. Meistens bestimmt, aber nicht immer. Wenn wir aber sagen Imam Malik, dann ist Imam Malik und nicht unbedingt alle anderen Malikiten ebenfalls. Wenn von den allermeisten Gelehrten gesprochen wird, auf Arabisch Jamahir oder Ammatul Ulama, oder Ghalibul Ulama, so kommt dies dem Ijma' nahe. Man redet in der Regel nur von den allermeisten Gelehrten, wenn damit angedeutet werden soll, dass die andere Ansicht schwach ist und nur von einzelnen Gelehrten vertreten wird. Ja, das heißt also, quasi alle vier Rechtsschulen sehen das so und auch außerhalb der Rechtsschulen ist es eigentlich auch so, aber bis auf ein paar wenige einzelne Gelehrte, die es anders gesehen haben. Dann redet man von die allermeisten Gelehrten. Ja. Im Arabischen gibt es verschiedene Ausdrücke, aber hier im Deutschen, der Begriff, den wir ab jetzt verwenden, ist der Begriff allermeiste Gelehrte. Wenn aus jeder Rechtsschule jeweils einer etwas anders gesagt hat, spricht man dennoch von den allermeisten Gelehrten. Also jeweils einer etwas anderes. Das ist kein Problem. In der Rechtsschule gibt es viele Ansichten. Bei den meisten Gelehrten geht es in der Regel um Meinungsverschiedenheiten innerhalb der vier Rechtsschulen. Bei den allermeisten handelt es sich um Meinungsverschiedenheiten, bei denen auch Gelehrte außerhalb der vier Madhab berücksichtigt werden. Ihr seht hier der Begriff Madhab für diejenigen unter euch, die etwas Arabisch können. Begriff Madhab ist eigentlich Singular. Der Plural davon ist Madhahib. Und trotzdem mache ich es meistens so, dass der Singular verwendet wird. Also ich benutze einen Begriff im Arabischen, aus dem Arabischen, und zwar Madhab. Ich sage ein Madhab, ich sage zwei Madhab, ich sage drei Madhab, vier Madhab. Ich sage nicht vier Madhahib oder so etwas, oder fünf Madhahib. Ich sage auch nicht zwei Madhabs oder sowas. Ich versuche immer, den einen Begriff zu verwenden im Singular, ohne irgendwelche Flexionen, also irgendwelche Endungen oder sowas. Tayyib. Dann zweite Frage, Unterkapitel ist, was ist Zad al-Mustaqni'? Zad al-Mustaqni' ist eine, warum fragen wir das? Weil das Buch basiert auf die erste Auflage des Buches. Die erste Auflage dieses Buches basierte auf der Erläuterung von einem Büchlein namens Zad al-Mustaqni'. Dass der Gelehrte Hafizallah Ta'ala komplett Alhamdulillah erläutert hat, bis auf das Buch über die Erbgesetze. Und dieses Buch, oder diese Erläuterung, war die Grundlage der ersten Auflage. Und deswegen ist die Frage, was ist Zad al-Mustaqni'? Ist eine Abkürzung von Zad al-Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', zu Deutsch der Proviant des nach Genügsamkeit Strebenden, eine Kurzfassung von Al-Muqni'. Das heißt, das Buch Zad al-Mustaqni' ist eine Kurzfassung von einem Buch namens Al-Muqni'. Was ist denn Al-Muqni'? Al-Muqni' ist wiederum ein Fiqh-Buch von Imam Ibn Qudama, gestorben 682 nach Hijra, das Imam Al-Hajjawi, gestorben 960, gekürzt hat. Also das erste Buch heißt Al-Muqni' von Ibn Qudama. Er hat das genommen und hat das gekürzt. Und das ist jetzt ein Kurztext. Zad al-Mustaqni' ist ein Kurztext. Das ist ein Text mit sehr wenigen Worten, aber sehr viel Information. Und das bedarf einer Erläuterung. Und das ist, was der Gelehrte Shanqiti, Hafizallahu Ta'ala, gemacht hat. Beide Werke orientieren sich an der hanbalitischen Rechtsschule, wobei die vorliegende Erläuterung sich nicht an dieser Rechtsschule festhält. 1.3. Das heißt also, wenn wir sehen, also wenn jetzt jemand sich das Inhaltsverzeichnis anschaut, dann findet er sehr deutlich, dass der ganze Verlauf des Buches geordnet ist nach der Ordnung in Zad al-Mustaqni'. Also jemand sagt, orientiert sich am hanbalitischen Buch, ja, von den Themen her, die behandelt werden und von der Reihenfolge, auf jeden Fall. Das heißt also, wir können nicht, ja, also die Themen sind erwähnt, meistens die Themen, die auch in dem Satz erwähnt werden, sind auch dann hier erwähnt. Und was dort nicht erwähnt ist, ist oft hier auch nicht erwähnt, wobei wir sehen werden, noch die zweite Auflage, die hat ja große Ergänzungen bekommen. Schade, sehen wir das jetzt gleich. 1.3. Je nachdem, wie viel die Zeit uns noch reicht. Vorgehensweise in der Anführung der Quellen. Das Wichtigste beim Zitieren eines Hadith ist die authentische Überlieferung. Wenn ein Hadith in Sahih Bukhari, gestorben 256, oder Sahih Muslim, gestorben 261, aufgeführt ist, werden grundsätzlich nur diese beiden als Quelle angegeben. Ist dies nicht der Fall, erweitert sich das Suchfeld um folgende Werke. Doch warum nur Bukhari und Muslim, also wird dann nur angegeben, nichts anderes? Angenommen, der Hadith befindet sich bei Bukhari, befindet sich bei Muslim, befindet sich auch bei Sunan Abi Dawud. Warum wird Sunan Abi Dawud dann nicht angegeben? Weil es unwichtig ist. Wichtig ist, dass der Hadith sahih ist. Und wenn er bei Bukhari und Muslim ist, ist er sahih. Und das ist, was uns jetzt hier reicht. Wir sind keine Hadith, es ist kein Hadith-Unterricht, es ist ein Fiqh-Unterricht. Wir wollen nur wissen, ist der Hadith authentisch und wo finden wir ihn wieder. Ist dies nicht der Fall, erweitert sich das Suchfeld um folgende Werke. Das heißt, die restlichen vier bekannten Sunna-Werke, Ibn Majah, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Jami' At-Tirmidhi und Sunan An-Nasa'i. Ihr seht, das sind alles, wie ihr sehen könnt, guckt die Sterbedaten, alles Gelehrte des dritten Jahrhunderts. Deswegen nennt man auch das, bis auf An-Nasa'i, der noch ein paar Jahre weitergelebt hat, aber man nennt das dritte Jahrhundert das goldene Jahrhundert der Hadith-Wissenschaften. Das goldene Jahrhundert. Dort wurde alles aufgeschrieben, was für uns relevant ist. Bis zu diesem Zeitpunkt. Khalas, nach dem dritten Jahrhundert kommt keiner mehr und sagt, ich überliefere einen Hadith über meinen Vater, über meinen Scheich, über meinen weiß nicht was, bis zum Propheten, ohne dass irgendein Buch geschrieben steht. das gibt es nicht mehr. Auch heutzutage, also heutzutage erst recht nicht mehr. Keiner heute beliefert irgendetwas, es sei denn über etwas, was schon aufgeschrieben worden ist. So, sollte ein Hadith nicht in diesen Quellen vorkommen, wird die entsprechende Quelle angeführt. 1.5, die Authentizität der Überlieferung. Das ist sehr wichtig, weil wenn wir halal wissen wollen, was halal ist und was haram ist und was wajib ist, dann schreiben wir das ja letztendlich Allah und seinem Gesandten zu. Und dafür brauchen wir verlässliche Aussagen, authentische Überlieferungen, vertrauenswürdige Überlieferer. Und diese Thematik ist eine große Thematik an sich. Das ist die Wissenschaft der Hadithe. Das hat mit dem Fiqh natürlich sehr viel zu tun, aber ist nicht die Hauptthematik des Fiqh. Wir beim Fiqh gehen davon aus, dass der Hadithgelehrte seine Aufgaben erledigt hat und wir wollen jetzt davon hier profitieren. Zu Beginn der Quellenangabe steht die Einstufung des Hadith und von wem sie vorgenommen wurde. Kommt der Hadith bei Bukhari oder Muslim vor, schreibe ich nichts weiteres dazu. Weil wir gesagt haben, die Hadithe bei Bukhari und Muslim sind sahih, sind authentisch. Da gibt es keine Diskussion darüber. Wurde nicht in Frage gestellt und wird auch nicht in Frage gestellt. Deswegen brauchen wir uns nicht darum kümmern. Also, wenn die Gelehrten, die Experten der Hadithwissenschaften dir sagen, dieser Hadith ist sahih, nicht nur die Experten, sondern die Imame sogar. Bukhari und Muslim sind Imame der Hadith-Wissenschaften. Sie sagen dir das fertig, dann für uns die Sache ist erledigt. Du wirst in der Heutzeit niemanden vertrauen, keinen Gelehrten finden, den du noch mehr vertrauen kannst als diese Imame. Sie haben dir das gesagt, die Sache ist erledigt. Ist dies nicht der Fall, das heißt, ist dieser Hadith nicht bei Bukhari und Muslim oder Muslim und es gibt keine große Meinungsverschiedenheit über die Authentizität, wurde das Urteil zu Beginn der Fußnote fett und kursiv gedruckt. Ansonsten werden die verschiedenen Ansichten der Gelehrten erwähnt. Das heißt also, wir werden auch sehen, dass es manche Hadithe gibt, die unterschiedlich gesehen werden. Das Problem ist, dass was heißt das Problem? Das Problem, dem ich als Schreiber dieses Buches und nicht ursprünglicher Autor, gegenübergestellt war, ist, dass der ehrenwerte Gelehrte nicht bei jedem Hadith gesagt hat, dass er authentisch ist oder wer diese Einstufung wie diese Einstufung unternommen hat. Deswegen der folgende Abschnitt: An den Einstufungen der Hadith-Gelehrten und auch an der Analyse des Isnad und Metten wird sehr deutlich, dass der Gelehrte Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti nicht nur auf dem Gebiet des Fiqh, sondern auch in den Hadith-Wissenschaften gelehrt ist. Und das ist eine wichtige Angelegenheit. Die großen Ulama, die großen Gelehrten, sind nicht nur Experten auf einem bestimmten Gebiet der Religion, sondern sie sind Experten auf verschiedenen Gebieten der Religion. Und deswegen sind sie nicht nur Experten im Fiqh, sondern auch in den Hadithen, sondern auch in der Aqida und auch in der Sira und auch in der arabischen Sprache und auch in Usul al-Fiqh und so weiter und so fort. Sie sind Enzyklopädien. Besonders ist es bekannt unter den Shanaqita, besonders diese. Aber das heißt trotzdem nicht, dass sie vielleicht sich mit einem Gebiet den Muslimen gegenüber, ihren Schülern gegenüber, mehr entfaltet haben als andere, was sicherlich sein kann. Und das heißt, auch wenn wir hier von dem ehrenwerten Gelehrten die Wissenschaft des Fiqh erlernen, sehen wir trotzdem anhand seiner Aussagen, die er getroffen hat, dass er in den Hadith-Wissenschaften selbst gelehrt ist. Und deswegen habe ich hier geschrieben, das ist eine Antwort auf diejenigen, die dem Sheikh vorwerfen, er stütze sich auf schwache Hadithe. Und subhanallah, es gibt niemanden, der verschont bleibt vor irgendwelchen Anschuldigungen. Und wenn der Gelehrte, Allah beschütze ihn, in manchen Hadithen die Ansicht eines Hadithgelehrten derjenigen eines anderen vorzieht, so ist dies sein Recht, da er ein Mujtahid ist und zum Rat der großen Gelehrten Hayat Kibar al-Ulama gehört. Das heißt also, wenn Imam al-Dhahabi zum Beispiel sagt, dieser Hadith ist sahih, und Imam al-Hakim sagt, der Hadith ist daif, und der Gelehrte entscheidet sich für eine dieser beiden Ansichten, dann sollst du wissen, er hat seinen Grund dafür. Er weiß, warum er das macht. Entweder sagt das oder sagt es nicht, aber er weiß selbst, warum er das so gemacht hat. Und damit soll nicht gesagt werden, dass er fehlerfrei ist, dass er keine Fehler machen kann. Nein, das ist nicht damit gemeint. Aber gemeint ist damit, dass du dir sicher sein sollst, dass was er sagt Hand und Fuß hat. Und bevor man eine Sache in Frage stellt, wäre es sehr wichtig, dass man, erstmal den Gelehrten damit konfrontiert und ihn danach fragt. Deswegen kann niemand von ihm verlangen, einen bestimmten Gelehrten blind zu folgen, wie dies Anfänger manchmal tun. Also manche Anfänger, sie lernen von einem bestimmten Gelehrten Hadithe, und alles, was er sagt, gilt für ihn als richtig. Das ist auch schön, das ist auch richtig. So willst du sonst eine Religion lernen. Aber du musst wissen, die anderen, die auch das schon durchgemacht haben, die sind ein paar Jahrzehnte weiter als du im Ilm. Und deswegen darfst du nicht von dir auf andere schlussfolgern. Er selbst sagte zu diesem Thema, dass unser Vertrauen in die früheren Gelehrten grundsätzlich größer sei als in die späteren. Dies bedeutet aber nicht, dass die späteren nicht auch Recht haben können, wenn sie dies gemäß den Regeln der Hadith-Wissenschaften beweisen. Es steht jemandem wie mir nicht zu, die Ansichten des ehrenwerten Gelehrten zu kommentieren, die in den Fußnoten angegebenen Einstufungen unterschiedlicher Gelehrter hinsichtlich der Hadithe sollen verdeutlichen, dass die Argumentation des Gelehrten anhand des jeweiligen Hadith gerechtfertigt ist, auch wenn sich nicht immer alle Hadith-Gelehrte einig sind. Das heißt, wenn wir ein Hadith sehen und unten steht drin, der Imam so und so hat gesagt, Hadith ist daif, unauthentisch. Und ein anderer Gelehrter hat gesagt, Hadith ist sahih. Und du siehst im Haupttext, dass der Gelehrte sich darauf gestützt hat, dann kannst du davon ausgehen, dass er sich darauf gestützt hat, gemäß der Ansicht, die sagt, dass der Hadith authentisch ist. Und wenn er das verworfen hat, kannst du davon ausgehen, dass er sich stützt auf die Ansicht desjenigen Hadith-Gelehrten, der gesagt hat, dass dieser Hadith unauthentisch ist. Und so weiter und so fort. Es wurden auch manchmal Daif-Hadithe, also unauthentische Hadithe, erwähnt, die nicht als Argumente dienen. Dies hat unter anderem den Grund, dass es die eigene Ansicht stärkt, wenn man auch weiß, warum man der Ansicht anderer Gelehrte nicht folgt. Außerdem wird dadurch auch manche zwar weit verbreitete, jedoch nicht authentische Hadithe, aufmerksam gemacht. Des Weiteren gelten Hadithe manchmal bei einem Gelehrten als daif, bei anderen hingegen als sahih. Danksagung. Zu guter Letzt danke ich nach Allah subhanahu wa ta'ala allen Geschwistern, die mir bei der Erstellung dieses Werkes geholfen haben. Möge Allah allen das Paradies gewähren, ohne Strafen, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Ich würde vorschlagen, wir lesen noch das Vorwort zu Ende, auch wenn wir jetzt ein bisschen die Zeit schon überschritten haben. Wichtiger Hinweis vor der Lektüre, lieber Leser, liebe Leserin, mache dir bewusst, warum du ein solches Buch liest. Hast du wirklich vor, nach dem zu handeln, was du von Allahs Worten und denjenigen seines Propheten sallallahu alaihi wasallam erfahren wirst? Oder liest du vielleicht, um dich in dieser Religion besser auszukennen? Oder hast du vor, dieses Buch in wenigen Tagen durchzulesen? Was ist dein Ziel? Weißt du, dass jede Anordnung Allahs, sobald du von ihr erfahren hast, ein Argument für oder gegen dich sein wird? Hast du vor, den Nutzen, den du aus der Lektüre ziehst, nur für dich selbst zu behalten? Oder willst du anderen durch Wort und Tat darüber berichten? Für jedes Gesetz, das du verstehst, übernimmst du Verantwortung. Siehst du jemanden, der sich nicht daran hält, musst du ihm gegebenenfalls das Schlechte verbieten, das Gute gebieten. Du kannst danach nicht mehr sagen, Das wusste ich nicht oder das habe ich vergessen. Zweite Auflage, Vorwort zur zweiten Auflage. Mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, beginne ich seine Hilfe ersuchen zu schreiben. Aller Lob preisgebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil sein auf seinem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, dem Überbringer froher Botschaft und Warnung. Dies ist nun, Gott sei Dank, die zweite Auflage eines in der deutschsprachigen Literatur einmaligen Werkes. Im Wesentlichen unterscheidet sie sich von der ersten Auflage durch die Hinzufügung vieler Informationen. Es wurden nun auch die Unterrichte über Tahara eingearbeitet, die der Gelehrte Dr. Muhammad Ibn Muhammad, muss man sagen, sein Vaters Name ist ein Doppelname. Er heißt Muhammad, sein Vater heißt Muhammad al-Mukhtar. Muhammad Ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti zu folgenden Büchern hielt. Bulugh al-Bara, eine Hadith, also der Gelehrte hat in der Zwischenzeit, einige Jahre später, noch weiter Bücher erläutert und in diesen Büchern das Kapitel Tahara, die Reinigung. Und die Informationen, die er in diesen anderen Erläuterungen erwähnt hat, habe ich versucht einfließen zu lassen in dieses Buch. Ja. Deswegen hat das Buch in etwa vergleichsweise zu der ersten Auflage 200 Seiten mehr. Ja, also mehr, wenn es die gleiche Schriftgröße beibehalten worden ist. Also wenn du die Zahl, reine Zahl vergleichst, wirst du nicht auf 200 kommen. Aber wenn du die gleiche Schriftgröße beibehalten hättest in der zweiten Auflage, wären es ungefähr 200 Seiten mehr gewesen. Also dass man nur weiß, welche Fehlerinformationen da mehr sind. Weil viele Leute fragen sich, ich habe die erste Auflage, reicht sie mir aus? Sie reicht aus, kommt davon, was du möchtest. Sie reicht zum Leben, reicht sie. Aber wenn du mehr lernen möchtest, und natürlich bei jeder Auflage werden Sachen verbessert, ja. Eine der Erläuterungen, die der Gelehrte in der Zwischenzeit gemacht hat, ist das Buch Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, eine Hadith-Zusammenstellung von Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, gestorben 852, in der er die für den Fiqh wichtigsten Hadithen nach den entsprechenden Kapiteln ordnete. Weil jeder, der sich mit Fiqh beschäftigt, beschäftigt sich mit den Hadithen Bulugh al-Maram, weil das ist eine Zusammenstellung, für die man dafür braucht. Al-Jami' al-Tirmidhi. Oder Jami' al-Tirmidhi, eine der berühmtesten sechs Hadith-Sammlungen neben Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud und Ibn Majah. Der Gelehrte hat vieles aus Tirmidhi erläutert, unter anderem das Kapitel Tahara. Umdatul Ahkam, eine Zusammenstellung, Hadith-Zusammenstellung von Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, gestorben 600, rahimahullah, nach Hijra, in der er die für den Fiqh wichtigsten Hadithe nach den entsprechenden Kapiteln ordnete. Wobei er ausschließlich auf die Quellen Bukhari und Muslim zurückgriff, um nur authentische Hadithe zu berücksichtigen. Das heißt also, er hat eigentlich das Gleiche gemacht wie Ibn Hajar vorher, mit dem Buch Bulugh al-Maram, nur Ibn Hajar hat im Kapitel Tahara alle Hadithe erwähnt, die wichtig sind für Tahara. Kapitel Salah, alle Hadithe, die im Fiqh wichtig sind für Salah und so weiter. Al-Maqdisi, rahimahullah, in diesem Buch Amd al-Ahkam, hat quasi dasselbe gemacht, aber nur die Hadith aus Bukhari und Muslim genommen. Das heißt, wenn man anfängt, fängt man mit diesem Buch als erstes an, um Fiqh zu lernen, also was Hadith angeht. Und danach wird man zu Bulugh al-Maram übergehen. Hier wurden mehrere Erläuterungen des Gelehrten einbezogen, diejenigen in Jeddah, Medina und noch eine weitere, die ich nicht zuordnen konnte. Muwatta, das ist die berühmte Hadith-Sammlung des Imam Malik, rahimahullah, gestorben 179 nach Hijra, der Gelehrte Medinas seiner Zeit. Der Muwatta ist Imam Malik, galt lange als das authentischste Buch nach dem Koran. Das ist besonders am Muwatta von Imam Malik, ist es nicht nur eine reine Hadith-Sammlung ist, sondern weil das überliefert ist von seinen Schülern in verschiedenen Versionen, fragen in diesem Buch die Schüler den Imam auch bestimmte Fragen. Was hältst du von einer Person, die auf der Reise war und das Gebet Dhuhr noch nicht verrichtet hat, dann aber zu Hause angekommen ist? Soll sie dann 4 Rak'a beten oder 2? Und dann antwortet der Imam. Weil sehr viele Fragen werden dem Imam direkt gestellt und bekommt man direkte Antwort darauf. War ein sehr, sehr wertvolles Buch, das auch bis heute noch überliefert wird. Umdat al-Fiqh. Umdat al-Fiqh ist ein Kurztext zum Hanbalitischen Fiqh, ähnlich wie Zad al-Mustaqna, was wir vorhin besprochen haben. geschrieben vom edlen Gelehrten Muwaffaquddin Abdullah ibn Qudam al-Maqdisi, gestorben 620. Hier wurden sowohl die Erläuterung in Riyadh als auch diejenige in Medina einbezogen. Also kannst du sagen, gleiche Prinzip wie Zad al-Mustaqni, ein Kurztext über den islamischen Fiqh nach der hanbalitischen Rechtsschule, aber kürzer als Zad al-Mustaqni. Durch die Berücksichtigung dieser Erläuterungen wurden dem Werk zahlreiche nützliche Thematiken hinzugefügt. Ich hielt es vorerst für wichtiger, dem deutschsprachigen Muslim ein geeignetes Nachschlagewerk anzubieten, als ein Handbuch zum Fiqh in Form einer Art Einführung für Anfänger zu erstellen. Wenn Allah es bestimmt hat, werden aus dieser langen Fassung eines Tages eine oder zwei geeignete Kurzfassungen entstehen. So, diesen Satz kann ich streichen, weil Alhamdulillah mittlerweile das ja passiert ist. Es gibt ja mittlerweile Fiqh für Anfänger oder Fiqh vereinfacht. Entschuldigung, Fiqh vereinfacht. Aller Lobpreis gebührt Allah, durch den die guten Taten vollbracht werden. Weiß Nabi Radhan, Heilbronn, 20.10.2014. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Wir sind somit, Alhamdulillah, heute mit dem ersten Online, der ersten Lesestunde fertig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch allen annehmen.